Jetzt?
Ah.
Vielen Dank. Ja, ja. Ja, die Armtechniker haben schon echt auch einen schwierigen Job mit mir, ich weiß. Ich habe gerade gesagt, ich hatte einen Satz gelesen von dem Jahr, der mir nachgegangen ist und immer noch nachgeht, und zwar, dass viele Christen immer noch so leben, als wäre das Grab voll. Und dann dachte ich mir, Moment mal, wie soll das denn funktionieren? Was meint er denn damit, mit diesem Satz? Viele Christen leben noch, als wäre das Grab voll. Und wir werden am Schluss der Predigt nochmal darauf, auf diesen Satz zurückkommen. Aber eine Sache, die mir ganz offensichtlich aufgefallen ist, immer wenn Ostern ist und man in die Zeitung guckt, gibt es immer Artikel, die einem erklären, was Ostern wirklich meint. In der Zeitung, es war hier auch in der HNA beispielsweise ein Artikel gewesen, der ganz klar macht, Auferstehung, also dass jemand wirklich von den Toten aufersteht, das ist natürlich reine Fiktion, das ist natürlich gar nicht drin, sondern es geht eher so quasi um die Botschaft, die weiterlebt in den Gläubigen nachher. Das ist letztendlich vollkommen vom leeren Grab unabhängig. Denkt man sich, ja, was bleibt einem auch alles übrig, wenn das Grab voll ist? An was will man sich denn klammern? Irgendwie in Liebe Menschen zu begegnen oder so? Was bleibt denn, wenn das Grab noch voll ist? Tatsächlich bin ich der Überzeugung, dass es für mich heute einen Unterschied macht, wie ich die Frage beantworte, ob das Grab leer war oder nicht. Und das wollen wir heute ein bisschen miteinander entdecken und dann nochmal einen Blick zurückwerfen auf diesen Satz, ob vielleicht auch du noch so lebst, als wäre das Grab voll, selbst wenn du vielleicht sagst, dass du glaubst, dass es leer ist. Nicht wenige haben vor kurzem Ostern gefeiert. Manche feiern das nur wegen dem Osterhasen oder so etwas. Wir Christen haben gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Und da könnte man ja denken, dass Christen Ostern feiern, so wie wir vielleicht als Deutsche den Tag der deutschen Einheit feiern. Man denkt an irgendein großes Ereignis zurück und sagt, ja, da war was Wichtiges gewesen. Aber mal ganz ehrlich, welche Rolle spielt die deutsche Einheit in deinem Leben? Wenn du jetzt vielleicht ein bisschen jünger bist, wenn man jetzt nicht gerade in der Grenzregion vorbeifährt, wo man vielleicht irgendwie noch was sieht oder ein Museum geht oder so, berührt das, sage ich mal, meinen Alltag mittlerweile relativ wenig, würde ich sagen. Ich bin 86er Jahrgang, also ich habe da jetzt nicht viel, was ich damit persönlich verbinde. Und die Frage ist, ob Ostern für dich als Christ vielleicht auch so ein Ding ist wie Tag der deutschen Einheit, ein großes Fest, was gefeiert wird oder so, wo man sich drüber freut, aber was in deinem Leben eigentlich nur so relativ mäßig Einfluss hat. Ich glaube, dass ein solcher Gedenktag, ein solches Verständnis von einem Gedenktag von Ostern tatsächlich viel zu kurz greift und gar nicht den Schatz hebt, der da eigentlich drin zu holen ist. Das Ziel der Predigt heute ist, die Auferstehung als Kraft in meinem und deinem Leben zu erfassen und dadurch auch ermutigt zu werden. Und den Text, um den es heute geht, den habt ihr schon mal gehört. Ich möchte ihn noch einmal lesen, einfach damit er sich noch einmal besser setzen kann. Dort schreibt der Apostel Paulus, also Apostel waren berufene Leiter und vor allen Dingen Augenzeugen der Auferstehung. Und dieser Apostel Paulus schreibt nun Folgendes. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Auf dem tiefsten Fundament des christlichen Glaubens, also das tiefste Fundament des christlichen Glaubens sind keine Lehren, sondern erstmal ein Ereignis, die Auferstehung. Niemand hat das radikaler formuliert und auch persönlich erlebt als dieser Apostel Paulus. Ihr müsst euch vorstellen, der ist ja nicht als Christ geboren worden, der war eigentlich ein Verfolger der Christen gewesen. Er war ein Schriftgelehrter, er war hoch im Ansehen und er verfolgte die Christen. Und auf dem Weg hin zu so einer Verhaftungsaktion begegnet ihm nun der Auferstandene selbst und stellt sein ganzes Leben auf den Kopf. Und das ist der Grund, weswegen Paulus, wenn er von der Auferstehung spricht, zum Beispiel auch im Korintherbrief, sagt, das ist absolut zentral. Damit steht und fällt der ganze Glaube. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die Ärmsten der Ärmsten. Da wären wir im Grunde Idioten, würde man heute sagen. Absolute Idioten. Ja, wir würden uns zum Affen machen mit dem, was wir hier machen. Deswegen, er ist da sehr vehement in seiner Sprache und er ist es an keiner Stelle so hart wie hier. Wir werden gleich auch noch sehen, was er da genau sagt. Es ist ein drastisches Erlebnis, was er erlebt hat und deswegen auch eine drastische Sprache, die er benutzt. Und das finden wir an keiner Stelle mehr als hier in diesem Brief. Zunächst mal, was verändert sich alles durch diese Auferstehung? Für ihn ist die Auferstehung nicht einfach nur irgendwas, was mal passiert ist, sondern irgendwas, mit dem er persönlich in Verbindung ist. Und der erste Aspekt ist, dass es zu einer Umkehrung kommt von dem, was wir als Gewinn und als Verlust bezeichnen. Da bedient sich Paulus ein bisschen der Kaufmannssprache oder dem kaufmännischen Denken. Wenn ich dich jetzt fragen würde, überleg dir doch mal, was wäre denn ein Mensch für dich, der zu den Gewinnern zählt? Was würde der haben? Was würde der können? Was würde der besitzen? Welche Fähigkeiten? Welche Familienbindung? Welche Kontakte? Welchen Einfluss? Wer wäre es für dich, den du sagen würdest, das ist ein richtiger Gewinner, der gehört zu den Richtigen? Hat er vielleicht eine super Arbeit, ist vielleicht sogar selbstständig und hat seine eigene Firma, ist ein eigener Chef, erfolgreich, anerkannt, integer? Was wäre der alles? Zur Zeit, in der Paulus schreibt, gab es quasi auch so eine Liste, die einem einfallen könnte. Und zwar für so einen frommen Menschen wie ihn war das zum Beispiel, aus einer guten Familie zu kommen, dass man die Linie nachverfolgen kann, quasi von wem man abstammt, wessen Kind man ist. Das war damals wichtig gewesen. Sich in den Heiligen Schriften auszukennen, war ganz entscheidend. Damals hat man weite Teile des gesamten Alten Testaments auswendig gelernt. Eben auch Paulus, der zu den Schriftgelehrten gehört. Er war ein Pharisäer. Das sind, sehr konsequent lebende, hingebungsvolle Theologen, Schriftstudenten, könnte man sagen. Auch sich an alle Gebote zu halten, war so eins. Paulus hätte damals gesagt, ja, der sich Mühe gibt, Gottes Gebote wirklich zu halten und alles da reingibt, was er nur kann, das ist auf jeden Fall etwas Großartiges und Wertvolles. Und da kommt noch hinzu, er war Mitglied des Hohen Rates damals gewesen. Man könnte sagen, ein politischer Verantwortungsträger. Er war auch noch ein anerkannter politischer Verantwortungsträger. Er war integer so sehr, dass die Leute ihm die ganzen Sachen anbefohlen haben, die Verfolgung der Christen in seine Hand gelegt, weil sie gesagt haben, du bist so konsequent, wir vertrauen, dass du das hinbekommst, die auszumerzen. Wir glauben, dass du das schaffst. Und nun lesen wir in Philipper 3, Vers 7, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Das klingt doch nach einem mächtig harten Fazit, oder? War da denn alles schlecht? War denn da alles falsch gewesen? Es ist nicht so, dass Paulus sagt, dass sich an Gottes Gebote zu halten was Falsches wäre und deswegen schlecht wäre, sondern es geht vielmehr darum, dass Paulus gedacht hatte, dass er auf diese Art und Weise vor Gott bestehen könnte. Dass er Gott gegenübertreten kann und sagen, Gott, du musst mich jetzt eigentlich gut finden, weil, weil ich habe die Gebote gehalten, weil ich gehöre doch zu der Elite, weil ich gehöre doch zu denen, die Verantwortung tragen und das auch ernst nehmen. Der wäre kein Heuchler gewesen. Der meinte das wirklich ernst und hat das auch konsequent gelebt. Es geht um die Frage, wie wir vor Gott bestehen können. Und diese Neubewertung ist nicht nur so ein bisschen anders. Er sagt nicht, das ist nur ein bisschen anders und ich habe ein paar neue Ziele ergänzt, sondern er sagt, das ist alles Mist, steht hier. Wortwörtlich steht hier tatsächlich der Begriff, den wir mit Mist und mit SCH nennen würden. Das ist das, was hier eigentlich gemeint ist. Also das ist sehr, sehr drastische Wortwahl, die er hier benutzt. Er sagt, das alles bringt mir nämlich nicht das, was es versprochen hat. Es bringt mir nicht, dass ich vor Gott stehen kann und keine Angst mehr haben muss, weil ich ein schuldbeladener und sündiger Mensch bin. Was ist also schlecht an Beschneidung, Gesetzesbefolgung, Eifer, einem untadigen Leben? Warum ist diese Neubewertung so umfassend? Er sagt, was ihn in den Augen der Mitmenschen zum Gewinner gemacht hat, hat ihn eigentlich zu einem großen Verlierer gemacht. Er war Verlierer, weil er versucht hatte, durch seine eigenen Leistungen und Anstrengungen und auch seinen Eifer sich bei Gott zu beweisen. Und sein ganzes Leben steht nun unter einem neuen Vorzeichen. Der Begriff dafür, den wir in der Bibel haben, ist der der Rechtfertigung. Stell dir einmal vor, du stehst am Ende deines Lebens vor Gott, deinem Schöpfer. Das kann man sich vielleicht noch gar nicht so gut vorstellen. Aber jetzt stell dir mal vor, du stehst vor deinem Gott und er sieht alles in deinem Leben. wirklich alles. Da gibt es nichts, was du verheimlichen kannst. Kein Tag, kein Moment, keinen frustrierten Gedanken, auch nicht deine Internet-Suchhistorie. Du kannst vor ihm nichts geheim halten. Und das Erste, was jetzt aus deinem Mund kommt, was du sagen würdest, das ist das, worauf deine Rechtfertigung baut, worauf du denkst, dass du das Gott gegenüber erwähnen könntest. Das könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, ich gehöre doch zur richtigen Gruppe, bin doch Kind von frommen Menschen gewesen. Du könntest vielleicht sagen, ich habe doch mir richtig Mühe gegeben. Du siehst doch, da gab es vielleicht andere, die haben das viel schlechter hinbekommen. So schlecht war ich doch gar nicht, so im allgemeinen Vergleich, wenn wir nach links und rechts kommen. Das ist eine Form der Rechtfertigung. Oder vielleicht sogar, es gibt doch noch viel Schlimmere als mich. Auch das ist eine Form der Selbstrechtfertigung. Wir bauen unsere Rechtfertigung gerne auf etwas, was wir selbst in der Hand haben und würden das dann gerne sagen vor Gott. Paulus weiß aber, dass er vor Gott niemals bestehen könnte. Dass egal, was er tun wird und egal, wie viel er gibt und wie eifrig er ist, dass das nicht mal ansatzweise ausreichen könnte, um vor Gott zu bestehen. Und deswegen weiß er, diese Rechtfertigung, diesen Gerechtsspruch, den kriege ich nicht, indem ich aufzähle, was ich tue, sondern es geht nur, indem ich etwas geschenkt bekomme von Jesus Christus. Wenn ich das nicht bekomme, dann fehlt mir im Grunde jede Grundlage. Dann stehe ich wirklich voller Furcht da. Aber im Wissen daran, dass Gott derjenige ist, der seine Gnade schenkt und mir ein Geschenk macht, dahingehend, darauf kann ich dann tatsächlich mein Leben bauen, ohne Angst, ohne Furcht und vor allen Dingen ohne diese erfundenen Selbstrechtfertigungen. All das, was mich in Augen der Menschen zu einem Gewinner macht, ist bei Gott nichts wert. Deswegen sagt er, es ist ein Haufen Müll. Aber stattdessen ist nicht einfach nur ein neuer Gedanke gekommen, sondern er sagt hier, es geht um die Erkenntnis Christi. Das, was ich gewonnen habe, dadurch, dass ich das jetzt als Verlust sehe, das, was ich jetzt gewinne, ist viel mehr als einfach nur eine neue Idee. Ich gewinne eine Beziehung zu Jesus Christus selbst. Philipper 3, 8-9. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Dieser Paulus hat einen Schatz gefunden, der größer ist als allen Erfolg, den er hätte vorweisen können. Denkt euch nochmal zurück, als ich gerade gesagt habe, als ich euch gebeten habe, euch vorzustellen, wer für euch ein Gewinner wäre. Jetzt stellt euch mal vor, einen Menschen, der all das hat, all das zeigen kann, alles, was er tut, was er gibt, wo er sich ehrenamtlich engagiert, und der sagt, und all das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus mir schenkt. Was er mir schenkt, das ist nichts dagegen. Das kann man gar nicht vergleichen, das könnte man nicht mal gegeneinander aufwiegen, weil es so absurd wäre. Das geht gar nicht. Paulus nennt das hier die Erkenntnis Christi oder Jesus zu kennen. Dieser Glaube ist für Paulus kein abstraktes Wissen. Er sagt nicht, da geht es um eine Information, die ich bekomme, sondern eine persönliche Beziehung. Das merkt man an mehreren Stellen. Eine ganz spannende, an der man das sehen kann, ist, dass er sagt, ich erkenne Jesus Christus als meinen Herrn. Wichtig dabei, wenn Christus als Herr bezeichnet wird, dann kommt es aus einer Tradition, in der normalerweise der Satz gesagt wurde, Cäsar ist Herr. Cäsar Kyrios auf Griechisch. Cäsar ist Herr. Damit hat man quasi die Macht und den Einfluss von Cäsar bekannt vor aller Welt und gesagt, der ist derjenige, der den Ton angibt. Die Christen waren nun die, die gesagt haben, nicht Cäsar ist Herr, sondern Jesus Christus. Christus ist der Herr. Und ihr merkt, da kam es deswegen eben auch zu großen Auseinandersetzungen mit dem Römischen Reich aufgrund dieses Bekenntnisses zu Jesus Christus. Paulus sagt aber nicht nur, Jesus ist der Chef, der König, der Bestimmer über die ganze Welt, der Erhalter und Schöpfer der Welt, sondern er sagt, er ist auch mein Herr. Das bedeutet nicht, dass quasi Paulus ihn zum König gemacht hat in seinem eigenen Herzen. Das ist eine ganz komische und schräge Vorstellung. So funktioniert das ja nicht, dass ich sage, jemand ist nur dann König, wenn ich ihn lasse. Normalerweise ist ein König derjenige, der es tatsächlich ist. Und das ist die Frage, ob ich das anerkenne. Aber ich mache Jesus nicht zum König, indem ich ihn in mein Leben lasse. Er ist es bereits. Die Frage ist, akzeptiere ich das? Glaube ich das? Vertraue ich diesem Herrn? Und dieser Unterschied zwischen dem Wissen, dass Jesus der Herr ist, und der Tatsache, dass er mein Herr ist, den kann man an einem Bild wunderschön zeigen. Ich verspreche euch, das wird das letzte Mal sein für längere Zeit, dass ich ein Bild aus Herr der Ringe zeige. Was ihr hier seht, ist die letzte große Schlacht vor dem Schicksalsberg an den Toren. Also, ja, egal. Das ist eine großartige Szene, die hier von einem Künstler gemalt wurde. Und im Grunde ist es der Kampf Gut gegen Böse, der hier sichtbar ist. Und der Mann, der vorne dran rennt, ist der König selbst, ist Aragorn, ist quasi der, einer der Helden des Ganzen. Wissen bedeutet zu wissen, dass dieser Aragorn der Hochkönig von Arnor und Gondor gewesen ist. Das könnte ein Historiker wissen, der in der 5., 6., 7., 8. Reihe in der ganzen Sache steht und sagt, ja, ich habe nachgelesen, das stimmt, der ist König, ja, richtig. Ich glaube aber, Jesus ist mein Herr bedeutet, dass ich zu diesen beiden Kleinen gehöre, die hinten dran hinterherrennen. Das bedeutet zu sagen, Jesus ist mein Herr. Nicht, dass ich sage, ich weiß, Jesus ist irgendwie schon auch wichtig, sondern dass ich derjenige bin, der hinterherrennt und sagt, und ich gehe mit dir in die Schlacht. So klein ich dann auch bin gegenüber ihm. Das ist der gewaltige Unterschied zwischen dem Wissen, dass Jesus Herr ist, und dem Glauben, dass er tatsächlich mein eigener Herr ist. Gehst du hinter Jesus Christus her oder ist der Glaube an ihn tatsächlich eher was, was im Kopf geblieben ist? Und das alles jetzt mündet nun für Paulus in das Bekenntnis, ich möchte Christus besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der er ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und da kommen wir nun zu der Kraft der Auferstehung. Was ist denn genau diese Kraft der Auferstehung, von der hier redet? Und was bedeutet das eigentlich? Erstmal ist das Schöne der Begriff der Kraft. Er sagt nicht, es geht um die Information der Auferstehung, sondern die Kraft der Auferstehung. Und der Begriff für Kraft hier ist der, aus dem wir heute den Begriff des Dynamits ableiten. Also es hat Sprengkraft. Da geht es nicht um so etwas ganz Sanftes, sondern da gibt es etwas, was Power hat, was Kraft hat, was wirklich etwas aufbrechen kann. Ich habe ein Beispiel gefunden, wo man ganz schön erklären kann, was denn diese Kraft der Auferstehung für mich hier heute bedeutet, der ich ja jetzt nicht gerade tot bin und auferstehe, sondern der jetzt hier gerade lebt. Was ist die Kraft der Auferstehung hier? Und dazu habe ich eine Geschichte für euch von dieser Frau, die heißt Corrie ten Boom. Das ist eine ganz bekannte Persönlichkeit gewesen. Das ist eine niederländische Christin gewesen, die in der Zeit des Dritten Reiches Juden versteckt hatte. Sie ist aufgeflogen, sie wurde verhaftet, gemeinsam mit ihrer Familie. Sie kam ins KZ Ravensbrück, hat ihre Schwester dort auch verloren, hat aber das KZ überlebt. Nach dem Krieg hatte sie sich für Versöhnung eingesetzt und reiste durch Deutschland und auch andere Länder, international auch tätig gewesen, und hat Vorträge zum Thema Vergebung gehalten. Und dann gab es 1947 nun ein Ereignis, das einem den kalten Schauer den Rücken runterjagt. Sie hat in einer Kirche wieder eine Predigt, einen Vortrag auch gehalten. Und dann kam nachher ein Mann auf sie zu, den sie wiedererkannt hatte, und zwar ein KZ-Aufseher. Einer von den besonders Schlimmen, der dort war. Der vor ihr stand und gesagt hat, hören Sie zu, ich bin Christian und ich bitte Sie um Vergebung. Und sie beschreibt in einem Buch diesen Moment, wo sie diesem Menschen gegenübersteht, der die Hand ausstreckt. Den ganzen Konflikt, der in ihr drin war. Und dieses Gefühl innerlich zu sagen, wie soll das machen? Der ist dafür verantwortlich, dass meine Schwester tot ist. Wie soll ich das tun? Wie soll ich ihm da eine Hand reichen können? Und sie sagt aber, dass sie es getan hat, dass sie ihm die Hand gereicht hat und dass aber die Überzeugung der Vergebung, sag ich mal, das Gefühl später erst kam. Aber sie trotzdem den Mut gehabt hat, die Hand zu heben. Die Kraft der Auferstehung ist die Kraft, die nötig war, damit sie ihre Hand hochbekommt und einschlägt. Das ist ein Beispiel für die Kraft der Auferstehung. Nicht weniger ist nötig, wenn man, sag ich mal, mit so viel Recht zornig sein dürfte, mit so viel Recht auf Rache aus wäre. Die Kraft der Auferstehung ist die Kraft, die nötig war, dass sie die Hand heben kann. Die Kraft der Auferstehung kann in deinem Leben was ganz anderes sein. Das kann vielleicht sein, die Kraft der Auferstehung ist nötig, damit du deinen Eltern vergeben kannst. Oder die Kraft der Auferstehung ist nötig, dass du deinem Ehepartner vergeben kannst. Oder deinen Freunden vergeben kannst, die sich vielleicht nicht gemeldet haben. Die Kraft der Auferstehung ist an so vielen Stellen nötig. Und immer da, wo wir mit menschlichen Anstrengungen an unsere Grenzen kommen, weil wir nicht in der Lage sind, das Entscheidende zu tun, das Entscheidende anzupacken, das Entscheidende zu verändern. Deswegen braucht es dieses Dynamit der Kraft der Auferstehung. Es braucht mehr, um in unserem Leben echt was zu bewegen. Überall da, wo das Evangelium dein Leben prägt und du vielleicht auf Rache, auf kleingeistige Rache verzichten kannst, auf eigene Wege, die du versuchst durchzuziehen, überall da wirkt auch diese Kraft der Auferstehung schon. Jetzt gibt es aber eine große Gefahr. Die Gefahr ist nämlich, dass man jetzt diese Kraft der Auferstehung so eine Art als frommes Glanzspray sich vorstellt. Wo man sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung und dann sprühe ich da quasi was drauf und dann glänzt es nachher wieder. Als ob das die Lösung aller Probleme wäre und dadurch alles geklärt ist. Also wenn etwas schlecht läuft in meinem Leben, brauche ich einfach die Kraft der Auferstehung in diesem Bereich und danach ist alles wieder heil und super und ganz. Das ist aber tatsächlich hier an dieser Stelle überhaupt nicht gemeint. Das ist ganz interessant, wenn wir uns die letzten beiden Verse ansehen, die es dort gibt. Da heißt es, ich möchte Christus besser kennenlernen und diese Kraft erleben werden. Ich möchte teilhaben an seinem Leiden, dass ich bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich möchte teilhaben an den Leiden Jesu. Paulus will die Kraft der Auferstehung spüren und zugleich will er sogar die Leiden Christi teilen, also in Leid gehen. Gerade nicht das Glanzspray, sondern der genau umgekehrte Weg. Ich hatte das vor einigen Wochen ganz spannend selber erleben dürfen. Da war ich auf einem Krankenbesuch im Krankenhaus und ich hatte gedacht, ich gehe da jetzt hin, um einen Menschen zu ermutigen. Ich dachte, dem geht es nicht gut, es ist eine schwierige Situation. Ich bin jetzt derjenige, der etwas weitergibt. Und das Spannende war, ich bin rausgegangen und ich war derjenige, der beschenkt war. Und dachte, Moment mal, irgendwas stimmt ja doch gar nicht, das sollte doch genau umgekehrt sein. Ich bin rausgegangen, weil in diesem Moment ich von diesen Menschen so viel von dieser Kraft der Auferstehung gespürt habe, inmitten von Schläuchen und EKGs oder was nicht allem für Geräten, die da angeschlossen waren, inmitten von diesem Ganzen war diese Kraft der Auferstehung in seiner Hoffnung spürbar und greifbar. Das hat mich total bewegt. Es ist kein Widerspruch, mein Leid in meinem Leben oder das, was vielleicht zerbrochen ist in meinem Leben auf der einen Seite und die Kraft der Auferstehung auf der anderen, sondern das eine und das andere dürfen zusammengehören. Es gibt kein Leben ohne Leid. Es gibt eben auch kein Leben ohne Leid für einen Christen und jeder, der was anderes verspricht, der verkauft einen leeren Traum. Ich darf mit meinem eigenen Leiden und auch mit meinem eigenen kleinen Wünschen, die darf ich alle zusammennehmen und mit zu diesem Grab tragen, die darf ich quasi mit zu Grabe tragen, weil ich wissen darf, dass die Kraft der Auferstehung auf mich wartet. Und dann ist meine Story, die Geschichte meines eigenen Lebens, verbunden mit der Geschichte von Jesus selbst. Er ist derjenige, der ins Grab gegangen ist, in den Tod gegangen ist und auferstanden ist. Und in dem Moment, wo ich mein ganzes Leben und auch das, was nicht gut läuft und auch die Dinge, die mir Leid bereiten, ich vor ihn hinlege, in diesem Moment bin ich selbst derjenige, der mit ihm geht, der mit ihm in dieses Grab geht, der mit ihm auch die Auferstehung erleben darf. Meine Geschichte und seine Geschichte werden miteinander verwoben. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal an den Anfang springen. Die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, war, lebe ich noch so, als wäre das Grab voll? Als Christ zu leben, als wäre das Grab voll, ist gar nicht so schwierig. Es reicht einfach, wenn ich das Ganze als eine distanzierte Sache von mir weghalte und sage, da sind viele tolle Sachen dabei im christlichen Glauben, da sind gute Werte und Familie ist toll und die Gemeinschaft, die finde ich auch großartig. Aber wenn es dann darum geht, auf was ich hoffe, ob ich die Hand hochnehme oder nicht, dann lebe ich vielleicht ganz schnell wieder ohne Jesus Christus. Deswegen möchte ich euch Mut machen. Die Kraft der Auferstehung ist Realität. Und wenn du sie schon lange nicht mehr gespürt hast, dann möchte ich dich einladen, vor Gott zu kommen und ihm das zu bekennen. Zu sagen, Herr, ich sehne mich danach, dass ich diese Auferstehungskraft erlebe in meinem Leben. Dass ich nicht versuche, meine eigenen Wünsche zu suchen, sondern mit dir ins Grab und mit dir zur Auferstehung komme. Das ist mein Wunsch. Und in den nächsten Liedern, die wir miteinander singen wollen, habt ihr die Möglichkeit, selber auch vielleicht für euch eine eigene Antwort auf diese Frage zu finden. Amen.